Kapitel 5 – Die Jünger aber schliefen. Doch statt mit Jesus zu wachen, schliefen sie sorgenschwer ein. Selbst der begeisterte Petrus schlief, jener Petrus, der wenige Stunden vorher erklärt hatte, er wolle mit seinem Herrn leiden und, sollte es sein, auch sterben. Im entscheidenden Augenblick aber, als der Sohn Gottes so sehr ihres Mitgefühls und ihrer inbrünstigen Gebete bedurfte, fand er sie schlafend. Sie haben dadurch viel verschlafen. Der Heiland hatte beabsichtigt, sie für die schwierige Glaubensversuchung, die sie bald durchmachen sollten, zu stärken. Hätten sie jene traurigen Stunden mit dem Heiland unter Wachen und Gebet zu Gott zugebracht, so wäre Petrus bald darauf nicht auf seine schwache Kraft allein angewiesen gewesen und hätte seinen Herrn nicht verleugnet. Wir können uns nur eine schwache Vorstellung von der unaussprechlichen Angst des teuren Sohnes Gottes in Gethsemane machen. Es musste ihn ja unsäglich niederdrücken, als er, wegen der freiwillig übernommenen Sündenschuld der Menschheit, sich von seinem Vater getrennt sah. Der herrliche Sohn Gottes wurde ohnmächtig und kam dem Tode nahe. Der Vater sandte einen Engel herab, um den göttlichen Dulder zu stärken. Könnten Sterbliche das Erstaunen der Engel wahrnehmen und ihre Seufzer hören, als sie zu ihrer tiefsten Trauer sehen mussten, wie der Vater Licht, Liebe und Herrlichkeit nicht mehr seinem Sohne scheinen ließ, so würden sie besser verstehen, wie hässlich die Sünde in Gottes Augen ist. Als der Sohn Gottes sich im Garten Gethsemane betend niederbeugte, drängte ihm die Todesangst Blutstropfen statt Schweiß aus den Poren. Zypressen und Palmen waren stille Zeugen seiner Seelenqual. Aus ihrem reichen Blätterwerk fielen schwere Tautropfen auf den Gepeinigten, als wollte die Natur weinen über ihn, ihren Schöpfer, der mit den Mächten der Finsternis allein rang. Die Schrecken großer Finsternis umgaben ihn. Der Weltsünde lastete auf ihm. Er litt an des Menschen statt als Übertreter des göttlichen Gesetzes. Da wurde er stark versucht. Das Licht Gottes entschwand seinen Blicken, und er wurde den Mächten der Finsternis ausgeliefert. In Seelenangst lag er ausgestreckt auf der kalten Erde. Er war sich des Missfallens seines Vaters bewusst. Der Kelch des Leidens war den Menschen von den Lippen gerissen und Christus selbst dargeboten worden, damit der Mensch an seiner Statt den Kelch des Segens tränke. Der Zorn, den eigentlich der sündige Mensch verdient hätte, entlud sich nun über Christus. Die jäh aus dem Schlummer gerissenen Jünger blickten zu einem Meister auf, den Seelenangst und körperliches Leiden quälten, wie sie es vorher nie gesehen hatten. Sie schauten das abgehärmte, angstentstellte, bleiche Gesicht und sahen Perlen von Blutschweiß an seinen Brauen hängen. Er hatte keine Gestalt noch schöne. Die Jünger waren sehr betrübt, dass sie geschlafen und nicht mit ihrem Herrn gebetet und gefühlt hatten. Sie waren sprachlos vor Reue und Staunen. Da wendet sich der leidende Sohn Gottes wieder von ihnen, denn finstere Gewalt stürmt von neuem mit unwiderstehlicher Kraft auf ihn ein und beugt ihn in den Staub. Er betet wie vorher und schüttet sein Herz unter starkem Geschrei und Tränen aus. Er rang mit solchen Todesnöten, wie sie kein Mensch in seinem Leben ertragen könnte. Der Weltsünden lagen auf ihm. Er fühlte, dass er von seines Vaters Liebe geschieden war. Denn auf ihm lastete der Fluch wegen der Sünde. Christus wusste, dass es dem Menschen schwerfallen würde, die Hässlichkeit der Sünde zu erkennen, und dass die enge Berührung und der stete Umgang mit der Sünde das sittliche Empfinden des Menschen so abgestumpft hatten, dass ihm die Sünde wider den Heiligen Geist nicht so gefährlich erscheinen konnte. Er wusste, dass nur wenige Freude an der Gerechtigkeit finden und das Heil annehmen würden, dessen Erlangung er durch unermesslichen Kaufpreis möglich machte. Während diese Sündenlast auf Christus lag, weder bemerkt noch bereut von Menschen, suchten Zweifel in seinem Herzen Fuß zu fassen, ob der Vater noch mit ihm eins sei. In solcher schrecklichen Prüfungsstunde sehnte sich der Mensch Jesus nach mitfühlenden Jüngern. Zum zweiten Male erhob er sich von der Erde, ging zu ihnen und fand sie schlafend. Diesmal war's kein fester Schlaf. Sie lagen im Halbschlaf, sie hatten einen kleinen Begriff vom Leiden und von der Angst ihres Herrn bekommen. Zärtlich beugte sich Jesus einen Augenblick über sie und schaute sie teils mit Liebe, teils mit Mitleid an. Er sah in den schlafenden Jüngern das Sinnbild einer schlafenden Gemeinde. Sie schliefen, wo Wachen und Beten Not waren. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Die Gemeinde Gottes hat die ganze Nacht auf der Wacht zu sein, trotz Gefahren, sei die Zeit lang oder kurz. Auch im Leid soll sie nicht weniger wachen, und Trübsal soll nicht Gleichgültigkeit, sondern doppelte Wachsamkeit erzeugen. Christus hat die Gemeinde durch sein eigenes Beispiel auf die Quelle ihrer Kraft in Zeiten der Not, der Bedrängnis und Gefahr hingewiesen. Die allezeit wachende Gemeinde kennzeichnet sich durch beständiges Wachen als Gottes Volk. Durch dieses Zeichen unterscheiden sich die Wartenden von der Welt und zeigen, dass sie Pilger und Fremdlinge auf Erden sind. Welche Gefühllosigkeit bewiesen die Jünger, als sie den Schlaf ihrer Augen schließen, den Schlummer ihre Sinne gefangen nehmen ließen, während ihr göttlicher Herr solch unbeschreibliche Seelenangst litt? Wären sie wach geblieben, so hätten sie ihren Glauben nicht verloren, als sie den Sohn Gottes am Kreuze sterben sahen. Edle Seelenkämpfe und Gebete, die ihnen Kraft gegeben hätten, den schrecklichen Todeskampf des Sohnes Gottes mit anzusehen, hätten diese wichtige Nachtwache auszeichnen müssen. Ins Zwielicht der Versuchungsstunde hätten ihnen dann Hoffnungsstrahlen geschienen und ihren Glauben belebt. Christus hatte ihnen vorausgesagt, dass dies alles geschehen werde. Doch sie hatten es nicht verstanden. Seine Leiden sollten den Jüngern eine Feuerprobe werden. Deshalb tat es ihnen Not, zu wachen und zu beten. Ihr Glaube bedurfte der Stärkung durch unsichtbare Kraft, da sie den scheinbaren Sieg der Mächte der Finsternis erleben sollten. Der Heiland kannte die Macht, womit der Fürst der Finsternis gerade dann die Sinne seiner Jünger betäubte, als ihnen Wachsamkeit zur Not tat. An diesem Höhepunkt, wo so viel für sie auf dem Spiele stand, fand der Herr sie schlafend. Da befällt ihn die Macht der Finsternis im neuen Anprall und beugt ihn zur Erde. Er verlässt seine Jünger mit dem Entschluss, den Fürsten der Finsternis zu überwinden, aus dass der Mensch nicht in die Ketten der Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit gehalten werde. Noch ein Blick zärtlichen Mitgefühls den Jüngern, dann verlässt er sie und beugt sich zum dritten Male im Gebet. Er spricht dieselben Worte wie vorher. Der göttliche Dulder schauerte vor Entsetzen über diesen geheimnisvollen Kampf. Menschen können unmöglich die unerträgliche Seelenangst empfinden und fassen, die unseren Erlöser marterte. Der heilige Sohn Gottes hatte nicht seine eigenen Sünden noch selbst verursachten Kummer zu tragen. Er trug anderer Leid. Unser aller Missetaten wurden auf ihn gelegt. Göttliches Mitleid verband ihn mit den Menschen, und so ertrug er es, als Vertreter der ganzen Menschheit wie ein Übertreter behandelt zu werden. Er schaute in den Abgrund des Wehs, der sich wegen unserer Sünden vor uns aufgetan hatte, und nahm sich vor, die Kluft mit seinem eigenen Leibe zu überbrücken. Die Leiden der Märtyrer reichen bei weitem nicht an die Leiden Christi heran. Gott war bei ihrem körperlichen Leiden gegenwärtig. Hier aber verbarg sich des Vaters Angesicht vor seinem lieben Sohn. Der Mensch Christus zagte und zitterte in dieser Versuchungsstunde. Es war eine Seelenangst, größer, als was der Menschennatur zu tragen möglich war. Vieltausendfaches Weh ließ die zitternden Lippen des edlen Dulders die Worte sagen: Meine Seele ist betrübt. Aber, mein Vater, es ist dir alles möglich, Überhebe mich dieses Kelchs, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann hören wir von seinen bleichen Lippen diese Worte: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Der bedeutungsvolle Augenblick war gekommen, da das Schicksal der Welt sich entscheiden sollte. Engel warten und wachen mit innigster Teilnahme. Der Weltschicksal liegt auf zitternder Waagschale. Wenn nun der Sohn Gottes sich weigert, den schuldigen Menschen bestimmten Kelch zu leeren, wenn er den Blutschweiß von der Stirn wischt und die Welt in den Tod ihrer Übertretungen versinken lässt. Ob der Sohn des unendlichen Gottes den Kelch der Demut trinkt, ob der Unschuldige den Fluch Gottes leiden wird zur Bewahrung des Schuldigen? Der geheimnisvolle Kelch zittert in seiner Hand. Das Schicksal einer verlorenen Welt wird gewogen. Der Welterlöser sieht, dass die Übertreter des Gesetzes Gottes wegen seines Missfallens sterben müssen. Er sieht die Macht der Sünde und das völlige Unvermögen des Menschen, sich selbst zu retten. Die Schmerzen und Wehklagen einer verfluchten Welt steigen zu ihm auf. Da ist sein Entschluss gefasst. Er will die Menschen um jeden Preis retten. Er nimmt die Bluttaufe an, damit sterbende Millionen durch ihn ewiges Leben gewinnen. Hatte er doch die Himmel, wo alles Reinheit, Glück und Herrlichkeit war, verlassen, um das eine verlorene Schaf, die eine Welt, die durch Übertretung gefallen war, zu retten. Er will den Menschen nicht in seinen Sünden verlassen. Er will in die tiefsten Tiefen des Elends hinabsteigen, um ihn zu retten. Die schlafenden Jünger wissen nichts davon, dass ihr lieber Lehrer fast ohnmächtig ist. Er fällt wie sterbend zur Erde nieder. Wo sind da die Jünger, die mit ihren Händen liebevoll das Haupt des Meisters stützen, sein Antlitz netzen, das nun wahrlich hässlicher ist als aller Menschenkinder Angesichter? Ach, er tritt die Kälte allein, und niemand unter den Menschen ist mit ihm. Christus litt dennoch nicht allein. Sagte er doch, ich und der Vater sind eins. Gott litt mit seinem Sohn. Der Mensch kann das Opfer, das der ewige Gott darbrachte, indem er seinen Sohn der Schmach und Seelenangst überließ, nimmer fassen. Indem Gott seinen Sohn für die Welt dahingab, bezeugte er seine grenzenlose Liebe zu den Menschen. Die Engel, die im Himmel Christi Willen getan hatten, sehnten sich danach, ihm beizustehen. Doch was konnten sie tun? Solches Leid, solche Seelenangst zu stillen, lag nicht in ihrer Macht. Sie haben noch nie die Sünden einer verlorenen Welt gefühlt. Und mit Erstaunen sahen sie den Angebeteten als Kummervollen. Wenn auch der Vater seinem Sohn den Becher nicht aus der zitternden Hand und von den bleichen Lippen nimmt, sendet er doch einen Engel, dass er ihm Kraft trinken lasse. Der Engel richtet den Sohn Gottes von dem kalten Erdboden auf und bringt ihm Liebesworte von seinem Vater. Da fühlt er sich wieder stark und kräftig. Er hat die Verheißung, dass er ewige Freude gewinnt für alle, die die Erlösung annehmen.